Ich weiß nicht, ob ihr das noch merkt, je nachdem, wie lange ihr dabei seid, aber Christen sind manchmal schon komische Leute. Und die haben auch eine ganz eigene Sprache. Das ist, also früher war das dann Latein oder in manchen Gegenden ist das immer noch so oder Kirchenslawisch oder Altgriechisch oder so. Aber das meine ich nicht, sondern ich meine bestimmte Vokabeln oder bestimmte Phrasen, da erzählt jemand und dann bin ich nach vorne gegangen und dann habe ich mich über, nein, habe ich mein Leben übergeben oder so. Und man muss erst mal verstehen, was eigentlich gemeint ist. Eine so eine Vokabel, die schon so ein bisschen einen Bart hat, aber die doch in der mehr steckt, als man dann vielleicht denkt, wenn man sie so oft gehört hat, ist das so ein Wort, das klingt so ein bisschen nach vielleicht nach vergilbten Freizeitheimen und irgendwie lauwarmem roten Tee oder so. Ich denke an das Wort Erbauung. Das ist, kam so vor 300 Jahren etwa in Mode im Pietismus, der damals eine Erneuerungsbewegung war. Es gab dann Erbauungsschriften und die dazugehörigen Schriftsteller, Erbauungskreise und anderes. Aber das ist ein Wort, das kommt in der Bibel vor. Und es wird immer wieder gesagt, das, was wir in der Gemeinde tun, was wir reden, Einsatz der Geistesgaben und vieles mehr, das soll alles der Erbauung dienen für die Gemeinde und für den Einzelnen. Und wenn du dann ein bisschen drüber nachdenkst, fällt dir vielleicht auf, eigentlich ist das gar kein frommes Wort. Das, also in dieser Formulierung benutzen wir es nicht. Das ist so eine Sprachform wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert. Es hat ja was mit Bau zu tun. Also wie geht es dir eigentlich mit der Erbauung deines neuen Hauses? Ja, wir formulieren das dann ein bisschen anders. Die Erbauung des Flughafens bei Berlin scheint jetzt tatsächlich irgendwo in der Zielgeraden zu sein. Da wird etwas aufgebaut. Das ist eine Baustelle. Und was dann manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist der Sinn einer Baustelle, ist es ja, dass etwas fertig werden soll. Das ist jetzt bei Flughäfen nicht immer so und das ist aber auch in Erbauungsstunden nicht immer so, wenn man gar nicht genau weiß, was wird jetzt hier eigentlich gebaut. Und es geht um eine Baustelle, es geht um die Gemeinde als Gottes Baustelle und darum geht es heute. Und da sind wir weiter im Epheserbrief, in dem wir uns jetzt seit einigen Wochen befinden, am Ende vom zweiten Kapitel. Und wir lesen gerne miteinander Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Epheser 2, 19 bis 22. Paulus schreibt: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Paulus spricht über diese Baustelle und also wir lernen hier vier Dinge über diesen Bau. Paulus spricht erstens von der Struktur des Baus. Wichtig, wer schon mal was gebaut hat, ne? Zweitens vom Fundament des Baus. Drittens von der Zweckbestimmung, von der Zielrichtung des Baus und viertens von dem Zeitrahmen des Bauprojekts. Alles wichtige Kategorien, ne? Also ich bin jetzt nun wahrlich kein Bauingenieur, aber das leuchtet mir auf jeden Fall ein. Also die Struktur des Baus. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was in den Versen zuvor geschieht. Mache Mut, das auch nochmal nachzulesen, gerade wenn du es verpasst hast. Paulus hat davon gesprochen, dass Christus unser Friede ist. Und dabei ging es nicht allein oder nicht mal in erster Linie um diesen inneren Frieden des Herzens, von dem wir öfter sprechen, noch so eine christliche Vokabel, sondern es ging um Versöhnung zwischen Menschen. Zwischen Menschen und Gott, ja, aber auch Menschen untereinander. Er sagt, die alte Trennung, Juden als Volk Gottes und alle anderen, die sogenannten Heiden oder Nichtjuden, sind diese Trennung ist in Jesus Christus jetzt aufgehoben. Der Zaun ist abgerissen, die Mauer ist weg, hatte ich gesagt. Und der Zugang zu Gott ist nicht mehr auf ein Volk beschränkt. Oder du musst erst Teil dieses Volks werden irgendwie, wenn das geht, um dann auch zu Gott kommen zu können. Sondern jeder, der zu Jesus Christus kommen will, ist willkommen. Petrus hat dann Apostelgeschichte 10 diese Erkenntnis, in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Jeder ist willkommen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das hört ihr von mir hier manchmal. Jeder, der kommt, empfängt neues Leben und wird eingegliedert in das Volk Gottes, in die Gemeinde, in den Leib Christi. Egal, wo du herkommst, du kannst voll dazugehören. Du bleibst nicht am Rand. Du bleibst nicht ein Gast und Fremdling, wie Paulus das hier formuliert. Ja, es gab dann die Gottesfürchtigen in der Synagoge, die fanden das alles gut und haben das geglaubt, aber gehörten eben doch nicht so richtig dazu. Und in manchen Dörfern ist das so, ne, du bist seit 4 Generationen da, du wohnst aber immer noch, weißt du, bei meiner Oma in dem Dorf, da gab es die Siedlung. Das sind die aus der Siedlung. Die waren irgendwie ein bisschen verdächtig. Die waren so in den 60ern da hingezogen. Aber die waren halt noch neu. Und das kann sogar in Gemeinden so sein. Aber Paulus sagt, wer zu Christus gehört, der gehört dazu. Punkt. Egal, welche Sprache du sprichst oder verstehst, egal, was du kannst, egal, wie du mental drauf bist, du gehörst zum Volk. Also nicht mehr Gast, nicht mehr Fremdling, nicht mehr gehört eigentlich nicht hierher, nicht mehr, wo bist du denn eigentlich her, sondern Mitbewohner, Mitbürger, volles Hausrecht, Bürgerrecht. Wir gehören zu Gottes Familie, zu Gottes Haushalt. Wir sind ein wichtiges Wort in dieser Zeit, eine Haushaltsgemeinschaft mit ihm und müssen nicht auf Distanz bleiben. Ja? Die praktische Konsequenz, ja, der Zaun ist weg und dann bleibt alles so, wie es ist. Ja, das ist ja, wenn ein Zaun lange genug da war, dann kann man ihn wegnehmen und die Leute bleiben trotzdem auf den beiden Seiten. Ich habe das gelernt, irgendwie, wenn man Elefanten zähmt oder die heranwachsenden kleinen Elefanten, den pflockt man an und der versucht dann wegzulaufen und merkt, geht nicht. Irgendwann ist der Elefant dann 5-mal so groß. Der Pflock ist immer noch so groß wie damals. Er könnte ihn locker rausziehen, aber hat sich halt daran gewöhnt, dass da der Pflock ist. Und also da kannst du trotzdem drüben bleiben. Aber die Idee hier ist, dass wir zusammenkommen natürlich. Er hat aus beidem eins gemacht, hatte Paulus in den vorigen Versen gesagt. Und in Gottes Augen gibt es genau eine Gemeinde. Eine Gemeinde Jesu. Und wenn die Bibel über die Gemeinde spricht, dann spricht sie nicht nur über eine spezielle Gemeinde, sondern über die Gemeinde Gottes. Und da gehören wir dazu. Gemeinde muss dann konkret sein, ja? kann nicht so ein Konstrukt bleiben. Wenn jemand fragt, ja, zu welcher Gemeinde gehörst du, und er sagt, ja, ich gehöre zum weltweiten Leib Christi. Ich bin auch nicht mit der Frau als solcher verheiratet, sondern mit einer konkreten Frau. Ja? Du gehörst auch zu einer konkreten Gemeinde, die irgendwo ist. Aber diese eine einzelne Ortsgemeinde, die ist eben Teil der einen großen Gemeinde. In Marburg gibt es eine Gemeinde, die sich an vielen verschiedenen Orten trifft oder im Moment auch nicht trifft. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum es dann jetzt verschiedene Gruppierungen und Gemeinden und Kirchentümer gibt und so, manche gute Gründe, manche nicht so gute Gründe. Ich glaube, dass es durchaus wertvoll sein kann, wenn es da eine Vielfalt gibt. Deshalb haben wir ja auch eine neue Gemeinde gegründet. Aber im Himmel wird es keinen interessieren, ob es in Marburg eine Ansgar-Kirche gab oder irgendeine andere Kirche. Es wird interessieren, wie viele Menschen in Marburg gerettet wurden und miteinander Jesus gefolgt sind. Wie das Ding dann heißt, ist wurscht. Wir haben da unseren Beitrag zu leisten. Ich glaube, wir haben da einen Auftrag in dem Konzert mit den anderen. Aber Gemeinde Gottes in Marburg sind wir miteinander, mit den Geschwistern überall. Und das heißt dann nicht, dass wir alles zusammenschmeißen. Das kann im Einzelfall auch sinnvoll sein. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir das wissen. Wir sind eins, wir gehören zusammen. Wir lassen uns nicht auseinanderbringen. Wir fangen nicht an, schlecht übereinander zu reden. Wir suchen das, was uns verbindet. Und wenn es ein Glied schlecht geht, sagt Paulus, geht es allen Gliedern schlecht. Das gilt nicht nur innerhalb der einzelnen Ortsgemeinde, sondern auch darüber hinaus. Also, wir sind ein Bau. Wir sind ein Leib, nicht viele Leiber Christi, nicht viele Bauten. Und dieser Bau hat ein Fundament. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Und wenn du schon mal gebaut hast, dann hast du dich mit Fundament beschäftigt. Wir haben ein Haus gekauft, das Fundament ist viele, viele Jahre alt und dann merkt man, wo überall die Feuchtigkeit hochkommt, weil das eben doch schon ein bisschen marode ist und es auch nie eine Platte gab oder so, sondern so ein Streifenfundament. Vor vielen Jahren haben wir in unserer Gemeinde in Wetzlar Leute ein Haus gebaut und da hat die ganze Gemeinde mit angepackt. Muss ich wieder dran denken. Es war so ein Blockhaus zum selber bauen. Ich weiß nicht, ob ihr da mal mitgemacht habt. Das ist also wie Lego, wie so ein Baukasten und da musst du Dinge aufeinander stecken und ein bisschen auf die Finger aufpassen dabei. Das merkt man sich dann, wenn man den Finger dazwischen hatte. Das war eine ganz interessante Erfahrung, da mitzumachen. Aber vorher musste die Bodenplatte gegossen werden. Ja? Und das war ein bisschen heikel, das war so sehr früh im Jahr und das Wetter war noch ein bisschen instabil, dann gab es plötzlich nochmal Schnee und hat dann gerade noch rechtzeitig hingehauen. Aber wenn sie an der Stelle geschlampt hätten, dann wäre halt das ganze Ding nichts geworden. Dann wäre das ganze Haus schief und krumm geworden. Da hast du dann später viel Spaß damit. Paulus sagt hier, die Gemeinde, dieser Bau, hat ein Fundament und das ist das Fundament der Apostel und der Propheten, die nach Pfingsten von der Auferstehung von Jesus erzählt haben, die entscheidenden Weichen gestellt haben für das Wachsen der ersten Gemeinden, geführt vom Heiligen Geist, aufgeschrieben haben, was sie erkannt und erlebt haben, getrieben vom Heiligen Geist haben Männer geredet, schreibt Petrus dann. Und ja, wir haben dadurch unser Neues Testament bekommen. Und wir haben das Wort Gottes heute als Fundament auch für unsere Gemeinde. Wenn das Fundament dann gelegt ist, dann kannst du darauf bauen, aber eben auch nur darauf. Also wenn diese Freunde aus Wetzlar dann irgendwann nach einem Jahr gedacht hätten, ach ja, wir wollen eigentlich unser Schlafzimmer ein bisschen vergrößern und unser Wohnzimmer und wir versetzen die Wände einfach alle einen Meter nach außen, ohne das Fundament entsprechend zu erweitern, was in dem Fall natürlich theoretisch machbar ist, dann wäre das eine ziemlich wackelige Angelegenheit gewesen, wenn dann plötzlich die Wände auf dem Erdreich stehen. Wir haben ein Fundament, den Grund der Apostel und der Propheten, die Heilige Schrift. Und wenn wir davon abweichen, wenn wir darüber hinausgehen, stellt euch das so vor, wenn ihr das Haus plötzlich, oder du drehst das irgendwie, dass es halt nicht mehr auf dem Fundament steht, sondern irgendwie daneben, das funktioniert nicht. Da haben wir keine Verheißung mehr für uns als Gemeinde, für uns als Einzelne, wenn wir nicht auf diesem Fundament stehen. In der Antike war dann oft noch von dem Eckstein die Rede. Der spielt eine wichtige Rolle, weil von dem dann die Seitenwände ausgerichtet werden. Also habe ich hier einen rechten Winkel oder irgendwas, was ich dafür halte? Darauf werden die Wände aufgebaut. Und Paulus sagt, dieser Eckstein ist niemand anderes als Jesus Christus selbst. Er erhält, er trägt die Gemeinde. Er ist Herr über alles. Er ist Herr über die Gemeinde. Manchmal vermischt sich das Bild, da ist einmal vom Eckstein die Rede und dann ist vom Schlussstein die Rede. Das ist also der Stein ganz oben im Gewölbe, ohne den das Ding halt nicht hält, weil keine Spannung da sein kann. Ja, und da ist Christus auch der Schlussstein, also sozusagen der erste und der letzte Stein, der gesetzt wird in dem Bau. Und er gibt den Ton an, er gibt die Richtung vor. Und ja, er will dich leiten, er will mich leiten. Wenn ich frage, okay, worum geht es mir in der Gemeinde? Dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, dass meine Vorstellungen umgesetzt werden. Ich finde das aber so gut. Oder geht es darum, wie Jesus verherrlicht wird und wie wir miteinander ihm dienen können? Und ja, Jesus hat da einige Verheißungen gegeben, dass wenn wir das suchen, wenn wir dem nachgehen, dann kümmert er sich auch um unsere Bedürfnisse. Wie war das? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles andere auch zufallen. Also er ist der Grundstein, der Eckstein, der Schlussstein und an ihm richten wir uns aus. Und das ist die Frage an uns miteinander, aber es ist auch die Frage an jeden Einzelnen, an dich persönlich. Ist das so ein Deko-Element in der Wand irgendwo, so ein Stuckmotiv, oder ist Jesus Grundstein für dich, an dem du dich ausrichtest? Wenn du das nicht geklärt hast, wirst du kein stabiles Haus haben für dein Leben. Also es gibt ein Fundament. Dann hat dieser Bau auch eine Zweckbestimmung. Es gibt so Bauten, oder manche Leute bauen um des Bauens willen. Ja, es gibt so Heimwerker, die haben immer irgendwas zu machen. Und wenn du die fragst, ja, was machst du denn, wenn du die Garage fertig, keine Ahnung, mit Stuck verziert hast oder was immer sie gerade machen, dann verstehen die Frage gar nicht. Oder dann haben sie vielleicht das nächste Projekt. Ja, dann streiche ich die Bäume im Garten an. Oder irgendwas haben sie zu tun, damit sie was zu tun haben, weil es ihnen Spaß macht. Ich habe nichts gegen zu sagen, Spaß zu haben. Aber eigentlich baust du etwas, damit dann etwas dasteht. Damit dann etwas genutzt werden kann. So ist es hier zumindest. Dieser Bau, um den es hier geht, ist nicht ein Prestigeobjekt oder ein Spekulationsobjekt. Er ist nicht nur da, um Steuern zu sparen, sondern der Zweck dieses Baus wird hier mit zwei Ausdrücken beschrieben. Nämlich heiliger Tempel und Wohnung Gottes. Ihr werdet miterbaut zu einer, da ist das Ziel drin, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also hier geht es um Wohnraum. Wenn hier von Tempel die Rede ist, dann ist nicht der Gesamttempel mit allem drum und dran gemeint, sondern eigentlich das Heiligtum. Der Ort im Tempel, wo die Wohnung Gottes war, wo die Gegenwart Gottes erwartet wurde, wo Gott auch seine Verheißung, seine Gegenwart verheißen hatte. Und das ist nicht ein Haus aus Steinen gebaut. Das wird schon im Alten Testament immer deutlicher mit der Zeit. Gott wohnt nicht in einem Haus von Händen gemacht. Ja, der Saum seines Mantels füllte den Tempel aus. Also er passt da nicht rein, er ist zu groß. Er wohnt auch nicht exklusiv ganz weit weg im Himmel. Weiß ich, vielleicht wer auf Facebook unterwegs ist, hat vielleicht dieses Meme gesehen, das ging jetzt drum. Wurde gesagt, ja, passend zur Saison, Himmelfahrt ist der Tag, an dem Jesus angefangen hat, von zu Hause zu arbeiten. Und Pfingsten ist der Tag, wo er sich entschieden hat, dich zu seinem Zuhause zu machen. Er möchte in dir wohnen. Er möchte inmitten seiner Gemeinde wohnen. Und das ist das, was er zusagt. Und das ist schon das, was bei Jeremia, bei Hesekiel verheißen ist. Der Herr wird unter ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Er will mitten unter uns wohnen, in uns. Und in seiner Gemeinde heißt er eben nicht, auch nicht im Gemeindehaus, sondern in den Menschen, die zu ihm gehören. Wir bauen nicht die Wohnung Gottes, wenn wir uns dann mal ein eigenes Gemeindehaus irgendwie zusammenzimmern, sondern wir sind die Wohnung Gottes im Geist. Er möchte Er möchte nämlich den Menschen nahe sein, für die er alles gegeben hat. Du kennst vielleicht die Geschichte, wie Jesus unter diesem Baum steht, diesem Maulbeerfeigenbaum, interessante Pflanze. Und er guckt hoch und sieht den Zolleinnehmer, mit dem niemand zu tun haben wollte, und sagt nicht, du Sünder, du Schuft, sondern er sagt, Zachäus, steig eilend herunter. Heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das ist ein göttliches Muss. Ich will bei dir sein. Ich will bei dir bleiben, nicht nur für eine Mahlzeit, sondern auf Dauer. Nicht einzelne auserwählte Personen, weil die etwas ganz Besonderes sind, sondern meine Gegenwart macht dich zu etwas Besonderem. Paulus spricht von einem heiligen Tempel. Heilig bedeutet ausgesondert, reserviert für einen bestimmten Gebrauch, hier für den Gebrauch Gottes. Und wir werden, also Gott zieht nicht bei uns ein, weil wir heilig sind, sondern wir werden geheiligt durch seine Gegenwart. Und das ist ein Zuspruch und das ist ein Anspruch Gottes an uns. Also der Zuspruch sagt ungefähr, ihr seid mein Privateigentum. Ihr gehört zu mir. Und wer euch antastet, der bekommt es mit mir zu tun. Manchmal gibt es das in Kirchen, ja, da ist ein Stuhl, der ist heilig, der wurde nämlich geheiligt von Schwester so und so. Und wenn du dich auf diesen Stuhl setzt, dann merkst du, du hast hier irgendwas übertreten. Ja? Ich weiß noch, in der Gemeinde, wo wir früher waren, da gab es so einen Stuhl, da lag so ein gelbes Kissen drauf und ich habe das dann so achtlos zur Seite gelegt und mich da hingesetzt. Dann passieren interessante Dinge mitunter. Gott sagt, du bist mein. Ich habe meine Hand auf dich gelegt. Du bist heilig. Und Paulus spricht uns das zu im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Also ein Zuspruch für Gottes heilige Gemeinde. Und wir müssen verstehen, wie ernst diese Sache ist. 1. Korinther 3, 16 und 17. Wir sehen Gemeinde oft so auf der menschlichen Ebene oder allzu menschlichen, mit all dem Zwischenmenschlichen, allen Schwächen und so weiter. Und welche Gemeinde ist denn jetzt irgendwie besser oder so? Geistlich gesehen, verstanden ist die Gemeinde viel mehr. Sie hat diese übernatürliche, überirdische Dimension. Sie ist der Wohnort des lebendigen Gottes. Und nochmal, da geht es um die ganze Gemeinde. Da geht es auch um die Nachbargemeinde oder vielleicht die Gemeinde, wo du früher warst, wo du aus vielleicht guten Gründen weggegangen bist. Aber wo ich doch sagen möchte, sei vorsichtig, was du da erzählst über Geschwister, in denen der Geist Gottes wohnt. Sie ist der Wohnort des lebendigen Gottes. Und Gott, der Hausherr, tritt für sie ein. Das sieht man nicht immer. Wir sehen die schwache Außenseite. Wir sehen Gemeinden in Ländern, wo Verfolgung herrscht, wo es dann heißt, ja, ist das jetzt das Ende des Christentums im Irak oder so. Und man kann sich die Statistiken dann angucken und wie viele Christen es im Irak gegeben hat vor 15 Jahren und jetzt. Und das ist dramatisch. Aber hier geht es um Gottes Privateigentum. Und auch da, wo man das Gefühl hat, ja, die Christen kann man mit Füßen treten, sagt Gott, niemand tastet euch ungestraft an. Das ist kein Grund für uns, irgendwie arrogant zu werden. Aber wir dürfen wissen, wir sind Botschafter des einzig wahren Gottes. Und wir brauchen uns nicht für unsere Botschaft entschuldigen. Und übrigens, Jesus hat gesagt, nicht seht zu, dass ihr meine Gemeinde am Laufen haltet, sonst weiß ich auch nicht. Sondern Jesus hat was gesagt? Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und es gilt übrigens auch für den Irak, wo Jesus heute seine Gemeinde baut unter Menschen, die nie was von ihm wussten. Es ist dann oft so, dass die, die seit Generationen Christen sind, jetzt das Land verlassen, aber dass an anderer Stelle plötzlich Menschen mit Jesus konfrontiert werden, die buchstäblich nie davon geträumt hatten, bis dann eines Tages, ja, der Herr baut seine Gemeinde und er bewahrt seine Gemeinde. Und wir dürfen das wissen, dass er uns dazu zählt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu dieser heiligen Wohnung Gottes. Die andere Seite ist der Anspruch und die Logik, die wir immer wieder finden im Neuen Testament, gerade bei Paulus, ist, ihr seid heilig. Das ist das, was Gott dir zuspricht, weil er dich geheiligt hat. Einfach, weil er kam und seine Hand auf dein Leben legte. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du heilig. Und dann da folgt daraus, dann sei nun auch heilig. Sei das, was du schon bist, in meinen Augen. Lebe das auch. Lebe darin, in dieser Berufung. Und das hat dann was mit konkreten Lebensentscheidungen zu tun. Mit einem Lebensstil, der Gottes Willen entspricht. Das, was ich dann grundsätzlich richtig finde im Geistlichen, das muss dann im täglichen Leben Frucht bringen. Und nochmal 1. Korintherbrief, 3 Kapitel weiter, Kapitel 6, Vers 19 und 20, greift Paulus diese geistliche Realität auf, aber dreht sie jetzt ein bisschen. Und er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und er spricht hier ganz praktisch von dem Körper und was wir mit dem Körper machen. Da geht es in dem Zusammenhang um sexuelle Dinge, aber das beschränkt sich auch nicht nur auf die. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Das ist die Folge daraus, dass Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Denn, Vers 20, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Ich bin eine Wohnung Gottes im Geist, da will ich auch so leben, dass es ihn verherrlicht. Das ist übrigens, wenn wir auf unsere Gesundheit achten, ein Thema in unserer Zeit, ja, dann geht es nicht um einen Gesundheitswahn, Hauptsache gesund und irgendwann ist das vorbei, ja. Du bist nicht unsterblich, selbst mit der besten Ernährung und dem besten Epidemieschutz. Aber es geht darum, dass du mit dem, was Gott dir anvertraut hat, gut umgehst. Zu seiner Ehre. Nochmal. Nicht damit er in uns wohnt, sollen wir so leben, wie es seinem Willen entspricht, sondern weil er in uns wohnt. Und er wohnt in uns und dadurch sind wir auch fähig, Gottes Willen zu tun und werden es immer mehr. Also, das ist die Zweckbestimmung des Baus. Zum Schluss noch der Zeitrahmen des Baus. Irgendwann soll so eine Baustelle ja auch mal fertig werden. Wie ist das mit der Gemeinde? Ich habe vorhin von dem Flughafen erzählt. Dieser Bau, vielleicht hast du das schon geahnt, dieser Bau wird nie fertig, bis Jesus wiederkommt oder bis du stirbst. Ist immer vorher passiert. Aber dann baut er weiter mit denen, die noch da sind. Und da ist eine Dynamik in dieser Baustelle. Normalerweise ist so ein Bau ja statisch. Also gut, da werden Steine oben drauf gelegt, aber der Bau läuft nicht mehr weg, wenn das Fundament stimmt. Aber die Statik füllt sich hier mit Leben und deshalb ist das ja hier ein lebendiges Haus. Der Leib wächst. Ja, plötzlich hast du nicht mehr ein technisches Bild, sondern ein organisches. Der Leib wächst. Wir werden miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. 1. Petrusbrief sagt, ihr als lebendige Steine erbaut euch zum lebendigen Haus. Also stell dir das mal bildhaft vor, ne? Das ist ganz interessant. Und ich finde das ermutigend. Also es kann einen frustrieren, denkst du, wird das denn hier nie fertig und irgendwas ist immer. Und wenn der eine, ja, das ist wie auf einer richtigen Baustelle, wenn du eine Sache gelöst hast, dann findest du irgendwas anderes. Aber das ist so geplant. Aber ich finde es auch total ermutigend, denn das heißt, auch Gott hat uns noch nicht abgeschrieben. Er ist mit dir noch nicht fertig. Oder es ist irreparabel, Bauruine, Investitionsgrab. Nee, komm, schreib ab und mach woanders neu. Nein, er baut weiter. Und er fügt noch andere Steine hinzu. Es können immer noch Bausteine dazukommen, Menschen, die er noch in seine Familie holt. Er will seine Gemeinde bauen. Diese Verheißung gilt noch immer. Und sie gilt, bis er wiederkommt. Gemeindeaufbau bleibt Chefsache für Jesus. Er baut weiter, er verbessert, er breitet aus, er gründet neue Gemeinden, er weckt alte. Er bleibt an jedem von uns dran, auch an den anderen. Er gründet auch neue Jünger sozusagen, er weckt neue Jünger und er weckt die alten wieder auf. Und die Frage ist, lasse ich ihn ran? Lasse ich mich aufwecken? Will ich das überhaupt? Und das sprengt nochmal das Bild von der technischen Baustelle. Also wollen wir Jesus bauen lassen, auf die Gefahr hin, dass er dann ganz komische Ideen umzusetzen anfängt, die wir uns gar nicht so überlegt hatten. Es war gerade so gemütlich und jetzt macht er da plötzlich eine Tür rein, damit andere reinkommen können. Oder möchte ich doch lieber die Bauleitung selber in der Hand behalten, sei es für meinen eigenen Bau oder für den Bau Gemeinde. Ich wünsche mir eine Einstellung, die sagt, egal was andere von der Gemeinde denken, auch egal, was ich von der Gemeinde denke, wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dein Handeln. Bau du weiter an uns. Und dann finden wir unseren Platz, dann packen wir mit an, tragen, gibt es ein altes Zinzendorf-Lied, tragen Steine mit auf das Baugerüst, wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist und so. Das gehört dann mit rein. Und daraus folgt, dass wir geduldig sind mit uns selbst. Das ist manchmal die schwierigste Aufgabe, mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden, mit unserer Gemeinde, weil Jesus noch nicht fertig ist. Weil das noch in der Steinzeit des Internets gab es immer diese animierten GIFs mit so einem schaufelnden Männchen, so Achtung, hier Work in Progress und so. Ne? Hier wird noch weiter gebaut. So ist das. Und mit welchem Recht schreiben wir Personen oder ganze Gemeinden ab? Oder ganze Bewegungen sogar, ja, die, wo doch der Heilige Geist noch am Wirken ist. Und damit das größte Veränderungspotenzial, was man sich denken kann. Jesus ist noch lange nicht fertig. Und das ist eine gute Nachricht. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du baust. Und dass wir Teil davon sind, dass du uns aufbaust, dass du uns auch mit in deine, mit als du deinen Bauarbeitern machst. Danke, dass wir Mitbewohner sind, Mitbürger. Aber noch mehr danken wir dir, dass du unser Mitbewohner bist, dass du in uns lebst. Was für ein Geschenk, was für eine Ehre. Ja, es ist unfassbar eigentlich, dass du bei uns einziehen willst in unsere verräumte Bude. Und wir sagen dir, ja, komm, Herr. Zieh du bei uns ein. Übernimm du die Bauleitung. Räum du weg, was dich stört. Zeig uns, in welche Richtung der Bau wachsen soll. Tu du dein Werk. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen uns leiten lassen von dir. Amen.